Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit, zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst, mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 65. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Mein Name ist Michael Bemeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung, Autor der Z-Serie Stadtspaziergänge. Und mir zur Seite steht, wie immer, wenn auch heute das letzte Mal, Theresa Eickhoff, die unseren Podcast seit über 3 Jahren produziert. Heute gibt es nun den 3. Teil unserer neuen Sommerserie Gastro-Spaziergänge, bei der es uns dorthin zieht, wo man in Mainz besonders schön draußen sitzen und auch dazu gut essen und trinken kann. Wir stellen die Cafés, Biergärten, Weinlokale vor, erzählen von der Atmosphäre dort, der Geschichte des Ortes. Natürlich werfen wir auch einen Blick in die Speisekarte, aber wir sind weder Feinschmecker noch Restaurantkritiker, sondern ganz normale Gäste, wie ihr auch, die ganz subjektiv urteilen. Von daher alles Geschmackssache. Wir hatten schon Rizelli und Favorite Biergarten, die Fette Henne, Minte, Stadtbalkon und das Amore Vino von Fabrizio Heyer an der Gaustraße. Nun gibt es wieder 3 Örtlichkeiten, die wir euch vorstellen und ans Herz legen wollen. Übrigens, wie alle normalen Gäste, zahlen wir Essen und Getränke natürlich selbst. Wir werden nicht eingeladen und lassen uns auch nicht einladen. Die erste Station ist das Eulchen. Und für all jene, die uns vor Ort hören wollen, beginnt unsere Folge in der Bogenhalle oberhalb der Kupferbergterrasse. Mit dem doppelten Blick auf St. Martin, auf die Statue des Heiligen direkt vor uns und den Dom St. Martin im Hintergrund. Wir stehen jetzt in der Bogenhalle der Kupferberg-Wohnanlage oberhalb der Kupferberg-Terrasse und Emmerich-Josef-Straße. Und bei der ersten Station hier oben auf dem Kestrich, da geht es natürlich um Bier. Historisch gesehen, aber natürlich auch, wenn wir uns gleich im Eulchen-Biergarten an den Tisch setzen. Wenn wir durch die Bögen hier nach links schauen, dann ist es ja ganz links hinten unter den Bäumen. Eulchen ist eine inhabergeführte Privatbrauerei, die 2013 ihren Ursprung in einer studentischen Abschlussarbeit hatte. Das Eulchen passt super hierher, denn genau wo wir jetzt hier stehen, da war einst die größte Mainzer Brauerei, die Aktienbier. 1859, also vor 165 Jahren, wurde die hier über der Stadt gebaut, als hier unter uns der Hang weiten Teils noch ein Weinberg war. Aber wir sind nicht nur auf biergeschichtlichem Boden, sondern überhaupt auf historischem Gelände. Denn hier oben bis rüber zur Unimedizin und zum Hang über Zahlbach, da lag vor 2000 Jahren das riesige römische Legionslager. Es war sogar ein Doppellegionslager, also für 2 Legionen. Und die wachten hier über den Rhein. Hier war die Provinzhauptstadt von Obergermanien. Aber natürlich die Frage, warum hier oben, nicht da unten, wo heute ja die Innenstadt liegt. Also zum einen war eine höher gelegene Position strategisch günstig. Andererseits war das Gelände am Rhein sumpfig. Dort gab es Überschwemmungen, Mücken, Malaria. Hier oben war man vor all dem sicher. Vielleicht 200 Meter hinter uns, da verlief das ganze Mittelalter über die Stadtmauer. Es gab hier oben eine Häuserzeile an der Straße Kestrich. Dann die Gaustraße, ansonsten war der gesamte Hang bis rüber zur Altmünsterkirche ein riesiger Weinberg. Erst so vor 175 Jahren begann man das Gelände unter uns zu bebauen, dann ging aber hier ganz in der Nähe der Pulverturm in die Luft und man konnte wieder von vorn anfangen. Im Zweiten Weltkrieg, da waren unter uns im Berg die tiefen Keller der Aktienbierbrauerei, die tausenden Mainzern das Leben retteten. Aber wer nicht rechtzeitig kam, der flüchtete nach hier oben. Als am 27. Februar 1945 die Stadt von den Briten vernichtet wurde, da standen unter uns auf der Terrasse Hunderte, vielleicht Tausende Mainzerinnen und Mainzer und sahen dem Untergang ihrer Stadt zu. 1982 machte die Frankfurter Binding, die Aktienbier gekauft hatte, hier alles dicht. Die Brauerei wurde abgerissen und die Wohnanlage hier entstand. Bedingung war, dass hier in der Achse der Emmerich-Josef-Straße diese Bögen entstehen, denn auch die alte Melzerei hatte solche Bögen, wenn die auch geschlossen waren. Und Silvester ist hier jedes Jahr ein Hotspot, unten auf der Terrasse wird geballert, hier oben schauen die Leute zu. So, wir gehen jetzt ins Eulchen, also erstmal aus der Bogenhalle raus, dann nach rechts bis in die Ecke dort wieder rechts. Und da führt dann eine Treppe nach unten auf die Kupferbergterrasse, dort dann nach links und wir treffen uns im Eulchen Biergarten, wenn wir dort einen schönen Platz gefunden haben. So, jetzt sitzen wir im Eulchen Biergarten und ich muss schon sagen, es war lange überfällig, dass hier oben auf der Kupferbergterrasse mal irgendwas geboten wird. Ich wohne jetzt schon über 30 Jahre ganz hier in der Nähe und das hier war immer eine ungenutzte Fläche. Also das ist jetzt schon mal gut, dass es hier oben so eine Location gibt. Das Eulchen ist leicht zu erreichen, 5 Minuten zu Fuß vom Schillerplatz oder vom Bahnhof den Berg hoch. Mit dem Rad auch ganz easy und für einen Autofahrer gibt es sogar direkt ein Parkhaus. Aber natürlich klar, nur wenn ihr das Alkoholfreie von Eulchen trinkt. In der Eigenwerbung ist von der Eulchenbrauerei im historischen Kupferberg die Rede, was natürlich kompletter Unfug ist, denn es gibt gar nicht den Kupferberg, also einen Berg diesen Namens. Kupferberg, das ist ein Familienname. Christian Adalbert Kupferberg war der Gründer der Sektkellerei Kupferberg, in deren Stammhaus heute sich das Eulchenwirtshaus und die Eulchenbrauerei befindet, von dem wir ja hier sitzen. Das hier ist der Kestrich, nach dem lateinischen Castrum. Die Erhebung, an deren Flanke wir sitzen, das ist der Linsenberg. Das ist nämlich der älteste besiedelte Ort der Stadt, übrigens weit vor den Römern. Ein paar hundert Meter weiter von hier wurden am Vor Josef 20.000 Jahre alte Siedlungsreste gefunden. Aber jetzt zum Bier der Kestrich Brauerei, die wirklich für jeden Geschmack was bietet. Helles, Pils, Märzen, heller Bock, alkoholfreies, Pale Ale oder Weizen und noch mehr. Soweit kann ich die Sorten auch beurteilen, aber bei Kettle Sour Bier oder Hazy Little Owl, da muss ich aussteigen. Das ist wirklich nicht meine Zapfstelle. Laut Eigenwerbung ist die trübe kleine Eule ein honiggelbes, hopfengestopftes, samtig-fruchtiges, aromatisches Double Dry Hopped New England IPA mit komplexem Körper und tropischen Aromen. Ich bin jetzt nun kein Bierkonnoisseur, sondern eher Generation Dosenbecks und kann mit solcher Bierposie wenig anfangen. Aber das Helle und das Pils, das sind ehrliche Biere, sommerfrisch, das zischt gut und das ist auch nicht zu stark. Wer sich genauer informieren will, der findet auf der Eulchen-Homepage eine Charakterisierung jeder einzelnen Sorte, inklusive dreier Skalen, leicht bis stark, nippen bis kippen, hopfig bis malzig. Damit dürfte jeder durchkommen. Meine Empfehlung zum Essen, Pils für die Sommersause, eher ein helles. Aber jetzt nochmal einen kurzen Blick in die Umgebung. Ich habe ja schon erklärt, dass Kupferberg eben kein Berg, sondern der Name der Sektdynastie ist, vor deren Stammhaus wir jetzt ja sitzen. Rechts davon das Gebäude, das mit wildem Wein bewachsen ist und im Herbst wirklich rot glüht. Das ist die frühere Alexanderkaserne, die aber schon 1900 an Kupferberg überging. Im großen Garten steht der runde Alexanderturm. Der gehörte zur mittelalterlichen Stadtmauer und steht auf dem Fundament eines alten römischen Turms. Das Restaurant mit Gartenterrasse wird übrigens auch vom Eulchen bespielt. Das ist dann das sogenannte Wirtshaus und dann hat auch eine deutlich größere Karte. Aber wir gehen ja in den Biergarten. Nächstes Jahr wird die Sektkellerei Kupferberg 175 Jahre alt, aber längst gehört der Mainzer Sekt zu Henkel, drüben in Wiesbaden-Biebrich. Wobei Henkel auch eine Mainzer Gründung ist, nämlich gar nicht weit von hier an der Walpodenstraße. Das ist so eine Parallelstraße weiter nach unten. Da war Henkel bis 1905 ansässig. Wer mehr über die Geschichte von Kupferberg erfahren will, kann hier an tollen Führungen teilnehmen. Dabei kann man in die tiefsten Sektkeller Europas hinabsteigen, die 7 Stockwerke in die Tiefe gehen. Dann kann man auch die historischen Räume hier besichtigen und gleichzeitig auch Sekt verkosten. Von der früheren Sektkellerei zur Brauerei, na, es klingt schräg, ist aber gar nicht so fern. Nicht nur, weil nebenan ja die Aktienbier war und übrigens weiter die Straße runter noch die Schöfferhofbrauerei und früher unterhalb auch noch die Altmünsterbrauerei, sondern auch aus einem anderen Grund. Denn als im Sommer 1870, kurz vorm Deutsch-Französischen Krieg, der preußische Außenminister Graf Bismarck hier residierte, da saß er allabendlich mit dem guten alten Kupferberg zusammen. Und was tranken die? Eine Mischung aus Kupferberg, Sekt und Aktienbier. Wohl bekommt's. Aber nun wollen wir mal etwas essen. Bekannt ist das Eulchen für die Pizza, klar, denn mehr gibt es ja auch nicht hier im Biergarten. Den allermeisten reicht das aber, denn die Auswahl ist ordentlich und abwechslungsreich. Und Pizza passt natürlich gut zum Bier, klar. Vorweg gibt es auch was, Wildkräutersalat mit und ohne Ziegenkäse, übrigens mit einem ganz leckeren Dressing. Burrata, Antipasti mit Pizzabrot oder Spundekäse. Aber Bier braucht Grundlage und da ist die Pizza natürlich genau das Richtige. Um es vorweg zu sagen, die Bedienung ist freundlich, aber wenn man so verschiedene Berichte zusammennimmt, ist der Service, sage ich mal, ein bisschen unterschiedlich. Manchmal soll es auch etwas länger dauern, bis man zur Kenntnis genommen wird und ziemlich lang, bis das erste Bier kommt. Aber als wir da waren, da hat alles ganz wunderbar gepasst. Schneller, freundlicher Service. Das Bier kam flott, Pizza in normaler Zeit, es wurde auch nachgefragt. Also alles primig. Hier mal eine kleine Auswahl der insgesamt 11 Pizzen im Angebot. Da gibt es eine Margherita auf Wunsch auch mit veganem Mozzarella, die Verdura mit Auberginen, Zucchini, Paprika, Champignons und Rosmarinknoblauch, Öl, Chili Cheese mit Mozzarella und Jalapeno und scharfem Sriracha oder Bianca Fungi Deluxe mit einer hellen Soße, Champignons, Grana Padano und hausgemachtem Trüffelöl. Die Preise liegen bei 9,50 bis 15,90 und der Durchmesser von 32 cm entspricht dem einer großen Pizza. Die hat einen stärkeren, dicken Rand, der Boden ist recht dünn, aber nicht ölig. Der Belag ist reichlich und die Qualität von Peperoniwurst und Käse stimmt. Die Chili Cheese und die Infernale, die wir hatten, könnte allerdings schon einen Ticken schärfer sein. Da hilft auch die Extraportion Sriracha nicht. Dafür kostet die allerdings keinen Aufpreis. Meine Empfehlung wäre, besorgt euch irgendwo ein Chiliöl, wie beim Italiener. Das ist extrem gut zum Nachschärfen. Die Pizza schmeckt wirklich gut, aber wenn man damit wirbt, dass eines der vielen sogenannten Genussmagazine dem Eulchen den Titel beliebteste Pizza in Rheinland-Pfalz verliehen hat, dann ist die Messlatte enorm hoch. Aber das müssen die Eulchen-Leute selbst wissen. Ich fühle mich dort wohl, man sitzt in spannender Umgebung, mir schmeckt das Bier und die Pizza. Also was will man mehr? Jetzt haben wir Szenenwechsel. Wir treffen uns in der Altstadt, in der Augustinerstraße beim Le Tosch. Genauer gesagt an der Ecke Augustiner-Kartäuserstraße. Wir stehen jetzt an der Ecke Augustiner-Kartäuserstraße, also an der Hauptachse durch die südliche Altstadt. Aber warum sage ich eigentlich südliche Altstadt und nicht einfach Altstadt? Ja, weil die eigentlich viel größer ist. Wenn man mit Altstadt das alte, das mittelalterliche Mainz meint, dann reicht das bis zur großen Bleiche, meint man aber den heutigen Stadtteil, dann sogar bis zur Südseite der Kaiserstraße. Altstadt ist ein Begriff der Nachkriegszeit. Vorher war alles Altstadt. Als Mainz 1945 von britischen Bombern fast restlos vernichtet wurde, da kam nur das Viertel hinter dem Dom, ja, ich sag mal so halbwegs davon. Und so entstand der Name Altstadt als Begriff für das Übriggebliebene. 1989 wurde es dann Verwaltungsbegriff, denn da teilte man den riesigen Stadtteil Innenstadt auf in die Neustadt, die Oberstadt, Hartenberg-Münchfeld und eben die Altstadt. So viel zur Begrifflichkeit. Die Augustinerstraße hier war hunderte Jahre lang die Hauptzufuhrstraße aus Richtung Süden, denn nur da gab es in Verlängerung ein Stadttor, das Neutor. Die anderen Stadttore, das war das Gautor, das führte dann nach Rheinhessen. Oder auch das Münstertor, das führte dann in Richtung Bingen und eben Richtung Süden nur das Neutor. Bis 1963 fuhr hier auch die Straßenbahn durch. Von hier nach links, wo die Straße breiter ist, war sie zweigleisig, nach rechts nur eingleisig. Die Strecke führte dann durch die Neutorstraße und weiter bis Weisenau, immer auf der B9. Und so galt sie damals als Verkehrshindernis und musste dementsprechend weg. Und Ende der 70er ging es dann hier auch dem Autoverkehr an den Kragen. Seither ist die Augustinerstraße Fußgängerzone ein echter Segen. Damit wir aber nicht nur rumstehen, machen wir jetzt das, wofür wir eigentlich hier sind. Wir setzen uns vors Le Tosch hier neben uns, bisschen Frühstück oder was Ähnliches und natürlich weiter umschauen. Bis gleich. In der Augustinerstraße ist das Le Tosch mein bevorzugter Platz. Es gibt viel zu schauen, das ganze Leben auf der Straße, die alten Häuser, die schöne Augustinerkirche. Ja, das gefällt mir einfach. Nur schräg rechts gegenüber, da steht seit 15 Jahren eine Bauruine, eingerüstet und behängt mit ziemlich schmuddeligen Planen. Aber solange die Verkehrssicherheit gegeben ist, kann die Stadt hier überhaupt nichts unternehmen. Anders war das übrigens bei dem Haus, vor dem wir hier sitzen. Das war auch über viele Jahre komplett runtergekommen. Die Besitzerin, die lebte irgendwo im Ausland, ich glaube in den USA. Und erst als es nach einem Feuer Sicherheitsbedenken gab, konnte die Stadt die Sanierung erzwingen. Heute ist das, wie wir ja sehen, ein ganz wunderbares Haus. Das Le Tosch nennt sich Café, Salon, Weinbar, ist für mich vor allem Kaffee für Frühstück oder auch spätes Frühstück. Die plüschige Inneneinrichtung mit roten Stofftapeten, niedlichen Sesselchen, runden Kaffeehaustischchen, das ist schon was Besonderes. Das ist schon wirklich stilvoll, aber wir sind ja hier unter dem Motto in Mainz, da sitzt man draußen und das kann man hier sehr gut unter der großen Markise an der Augustinerstraße. Eine Frage, die sich viele stellen, warum ist die Augustinerstraße unterschiedlich breit? Warum verengt sie sich ab dem Letosch bis zum Hopfengarten? Zunächst einmal, sie verengt sich nicht, denn die Häuser ab der Adlerapotheke direkt neben uns zeigen den alten, den historischen Querschnitt der Straße und der war halt viel schmaler. Vielmehr wird sie hier neben uns nach links breiter bis zum Kirschgarten. Der Hintergrund ist, dass 1862 die Kartäuserstraße hier links neben uns gebaut wurde. Dafür wurden die historischen Kartäuserhöfe abgerissen und man setzte die ganze Seite dann zurück, um Platz zu gewinnen. Wer einmal die beiden Straßenseiten jetzt mit einem Blick vergleicht, der erkennt unschwer den Unterschied. Die Seite mit der Kirche, die ist ziemlich kleinteilig, mit unterschiedlichen Baustilen, teils in Fachwerk, teils giebelständig, während die Westseite bis hoch zum Kirschgarten einen eher großvolumigen, einheitlichen Stil zeigt. In einem der abgerissenen Häuser hier direkt neben uns im kleinen Kartäuserhof, da ereignete sich übrigens am Rosenmontag 1847 eine ziemlich üble Bluttat. Da hat ein betrunkener 21-Jähriger den Wirt erstochen, wurde aber gefasst und wenige Monate später abgeurteilt. Erstaunlich dabei, in der Zeit, in der die Urteile hart waren, bis hin zur Todesstrafe, erkannte das Gericht wegen Alkohols auf eine Rauschtat, also auf Totschlag und nicht auf Mord. 14 Jahre bekam er. 4 Jahre später wurde übrigens in der Augustinerkirche ein Domkapitular am Altar niedergestochen. Letzter Fakt über die Straße, die von manchen ja immer noch Augustinergass genannt wird, am meisten von den Leuten, die gar nicht aus Mainz kommen, aber gern so ein bisschen mainzerisch wären. Aber so heißt sie spätestens seit 1846 nicht mehr Augustinergasse, sondern eben Augustinerstraße. Damals hatte der Stadtrat beschlossen, dass nur noch kleine, unbedeutende Sträßchen Gass heißen dürfen. Seit damals gibt es also keine Gaugass und keine Augustinergass mehr. Aber jetzt haben wir Hunger oder wenigstens Appetit. Jo, dann frühstücken wir mal. Käsefrühstück gibt's, dann das Deftige mit Wurst und Schinken oder halt beide gemischt. Wahlweise auch eine vegane oder eine Granola Bowl oder auch Pancakes mit Beeren. Beim Blick auf die Teller auf den Nachbartischen wirkt auch das ziemlich gut, ziemlich lecker angerichtet. Aber wir entscheiden uns für das deftige Frühstück. Das reicht übrigens auch für 2, wenn man nicht gerade mit einem Mörder Hunger aufschlägt. Dazu noch Letoscht, der Pesto Rosso, das ist ein gegrilltes Vollkorntoast mit Pesto, Schinken und Rucola. Das kostet zusammen 25 Euro zuzüglich Getränke, macht 2 Leute satt und ist eigentlich ziemlich lecker. Die Schinken-Wurst-Salami-Auswahl ist gut gemischt, gute Qualität. Und die Deko mit Honigmelone, Beeren und sogar Blümchen zum Essen bietet einen schönen Kontrast und die Brotauswahl eine gute Grundlage. Das Brot ist übrigens von der Altstadtbäckerei Vetters hier um die Ecke und schmeckt besonders gut mit der hier selbstgemachten Tomatenbutter. Da die allerdings wie die meisten Butterportionchen eher klein ausfällt, bestelle ich immer gleich eine extra. Ich spare mir gerne die Extra-Bestellungen, auch wenn die Bedienungen hier ziemlich flott sind. 2 Gläschen Cremant dazu, dann Kaffee-Crema, Wasser, dann ist man mit dem Fuffi dabei. Das ist nicht geschenkt, klar, aber man muss immer bedenken, dass die Zeit, in der die Freiluftcafés, die nur einen kleinen Innenraum haben, etwas verdienen können, die ist halt eher knapp bemessen. Und gerade in so einem nassen Jahr mit viel Regen natürlich noch knapper. Das schlägt sich dann auch auf die Preise nieder. Dafür hat man hier einen wunderbaren Logenplatz an einer der schönsten Mainzer Straßen. Und weil wir da gerade schon schön sitzen, noch ein paar Infos zur Altstadt generell und zur Augustinerstraße im Speziellen. Was heute so schön rausgeputzt aussieht hier in der Straße, war übrigens bis in die 70er so etwas wie die Slums von Mainz. Die Leute hier hatten nach dem Krieg zwar das Glück, dass in ihrem Viertel nicht so viel zerstört war, aber dafür wurde es dann in den nächsten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt. Bis in die 70er, teils noch länger, hatten 50% der Wohnungen hier überhaupt kein eigenes WC. 2 Drittel hatten kein Bad oder Dusche und die Hälfte hatte noch nicht mal ausreichend Sonne. Wer konnte, zog weg. Es blieben arme alte Leute hier, Studenten und Gastarbeiter, die dann aber oft Wuchermieten zahlen mussten. Man dachte lange daran, fast die gesamte Altstadt, vielleicht bis auf den Kirschgarten und die Augustinerkirche, abzureißen. Doch 1972 hat die Stadt dann den mutigen Entschluss gefasst, mit Bundeshilfe alles zu sanieren. Es dauerte insgesamt rund 40 Jahre, bis man fertig war. Aber die Mainzer bekamen ein Stück ihrer alten Stadt wieder. Erst haben sich dann damals in den 70ern, 80ern hier viele Abendkneipen und Bistros etabliert. Wir Älteren erinnern uns noch an den Schönenbrunnen oder das MacBoss oder das Augustinereck und andere. Aber das hat für viel nächtlichen Ärger gesorgt, weil nach 10 Uhr war es halt noch ziemlich laut und dann waren hier regelmäßig Polizeieinsätze, nur weil ein paar Leute vor einer Kneipe standen. Es ist aber ruhiger geworden. Heute bestimmen hier Restaurants und Tagescafés die Szenerie. Noch zwei essenstechnische Hinweise. Hier im Letosch lohnt unbedingt auch der Blick in die Kuchentheke. Da finden sich schöne, leckere Kreationen, wenn man nach dem Frühstück noch Hunger, Appetit und vor allen Dingen auch Zeit hat. Und wir lassen den Blick nach gegenüber schweifen. Da sehen wir den Augustinerkeller. Das ist traditionell, das ist gut bürgerlich. Da gibt's Rindergulasch und Sauerbraten, Rindsroulade und Schweinshaxe, Leber und Geschnetzeltes. Also lauter Sachen aus Omas Küche, die man echt nicht mehr so häufig bekommt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, mache ich aber auf jeden Fall mal. Und der Ausblick von da drüben, der ist ja im Prinzip fast der gleiche wie hier. Ich wünsche jetzt guten Appetit und dann treffen wir uns später am El Burro an der Dominikanerstraße, Eckere, Vordere, Präsenzgasse. Das ist die Insel und wir erklären dort, warum sie so heißt. Wir stehen jetzt am El Burro, dem mexikanischen Restaurant der Dominikanerstraße, Ecke Vordere Präsenzgasse, und blicken auf den Platz vor uns, auf die Insel. Ja, eine Insel mitten in Mainz und ja, auch noch ohne Wasser. Ja, gibt's, denn so heißt der Ort hier schon über die Jahrhunderte. Warum er Insel heißt? Wahrscheinlich, weil auf dieser Platzlage ein Häusergeviert stand, das wie eine Insel wirkte. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Hypothese. Ja, über Jahrhunderte hieß der Platz so, wenn er auch über die Jahrzehnte nach dem Krieg so gut wie vergessen war. Ist auch kein Wunder, denn der alte Platz ist im Zweiten Weltkrieg komplett untergegangen. Kein Haus hat die Bombennächte überlebt. Von hier, da konnte man bis zum Dom blicken, bis St. Quintin und bis rüber zum Neubrunnenplatz, weil einfach nichts mehr stand. Und später entstand hier einfach ein öder, schnöder Parkplatz. 1954 verschwand die Insel dann auch als Name ganz offiziell vom Stadtplan. Doch dann passierte nach der Jahrtausendwende sehr Erstaunliches, denn der alte Name tauchte plötzlich aus dem Dunkel der Geschichte wieder auf im Zusammenhang mit dem 100. Geburtstag von Mainz 05 und dessen ersten Präsidenten Eugen Salomon. Denn hier an der Insel, im Café Neuf, wurde anno 1905 der Vorgängerverein von Mainz 05 gegründet. Bevor ich erkläre, wo dieses Café Neuf war, beschreibe ich euch kurz, wie es hier früher aussah. Das ist nicht einfach, weil halt alles verschwunden und alles verändert ist, aber ich versuch's einfach mal. Es gab hier zum Beispiel früher keine durchgehende Straße. Die große Langgasse, die endete einen Block weiter an der Emmeranstraße und hat sich dann in zwei kleine Sträßchen verzweigt. Also einerseits in die Köterhofstraße, das ist die zwischen Langgasse und Schillerplatz, und dann in ein Gässchen, das hier entlang zur Lu verlief. Schmal wie vielleicht eine Fahrspur der heutigen Langgasse. Wir hier an der Dominikanerstraße stünden jetzt an der Rückseite des Café Neuf, in dem halt Mainz 05 gegründet wurde. Und dort davor, da lag ein kleiner, intimer Platz und das war die Insel. Es gab in Mainz in jedem Viertel solche kleinen Plätze, meist am Zusammenfluss von ein paar kleinen Gässchen. Und da gab es dann meist ein oder zwei Wirtschaften, einen Metzger, kleine Geschäfte für den täglichen Bedarf. Die Leute mussten also damals gar nicht groß aus ihrem Viertel raus, wenn sie was brauchten. Doch das ist alles im Bombenhagel hier 1945 verbrannt. Denn die Häuser waren alt und bestanden im Inneren aus Holz. Das hat also gebrannt wie Zunder. Und nach dem Krieg, da hatten die Stadtplaner ganz anderes im Sinn als lauschige Plätze. In den 50ern ging es um die autogerechte Stadt. Und da hat man eben die große Langgasse zur vierspurigen Straße ausgebaut. Über alle Strukturen hinweg. Zum Glück hat man vor einigen Jahren die Langgasse von der Rollbahn wieder zur normalen Straße zurückgebaut und den Verkehr beruhigt. Und aus der großen Parkfläche vor uns, da wurde ein schöner Platzraum aus der Dominikanerstraße. Hier ein schöner Ort zum draußen sitzen. Und das machen wir jetzt auch. Das El Burro bezeichnet seine Richtung als Cal oder Calimex. Das ist eine andere Richtung als das sogenannte Tex-Mex, das etwas geläufiger hier ist. Calimex heißt eben mexikanische Küche unter kalifornischem Einfluss. Der Unterschied ist aber zwischen Tex-Mex und dem hier gar nicht so riesig. Vielleicht spielt hier das Gemüse eine etwas größere Rolle, Knoblauch. Aber wenn ich ehrlich bin, hätte ich den Unterschied beim El Burro jetzt nicht rausgeschmeckt. Aber ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fachmann für dieses Essen und auch nicht so sehr in die Feinheiten eingeweiht. Und um ehrlich zu sein, wenn wir zu El Burro gehen, dann läuft das bei uns eh unter Mexikaner. Also soweit zur Begrifflichkeit, jetzt also zur Karte. Die, sage ich jetzt mal, das solide Grundgerüst aus Nachos, Tapas, kalten Burritos, Tacos, Mais-Tortillas, Chimichanga, Enchilada und Fajitas bildet. Demjenigen, der noch nie mexikanisch essen war, kann ich jetzt nicht im Einzelnen erklären. Nur so viel, es sind viel frittierte und überbackene Weizen- oder Maisfladen, gerollt oder geklappt, soft oder hart. Und die sind dann eben gefüllt mit Reis, Bohnen, Salat und verschiedenen Toppings. Rindfleisch, Barbacoa, Chili con Carne oder auch vegetarisch als Sin Carne, Chicken oder veganes Planted Chicken aus Erbsenprotein. Das Ganze lässt sich wunderbar alles miteinander variieren, auch mit verschiedenen Dips und Beilagen. Das jetzt aber alles aufzuzählen, wäre jetzt gerade zum Zuhören etwas viel, etwas unübersichtlich. Bevor wir zum Essen selbst kommen, noch ein bisschen was zum Drumherum. So empfiehlt es sich unbedingt, hier zu reservieren, denn der Laden ist im Allgemeinen ziemlich gut besucht. Das heißt zwar, dass nie ausreserviert wird, damit man auch mal spontan hierher kann, aber das kann natürlich auch schief gehen. Von daher besser reservieren. Und noch was, der Service ist, zumindest wenn es noch nicht so rappelvoll ist, ziemlich schnell und das Essen kommt dann auch sehr flott. Wer es also gern etwas gechillter haben will und nicht nach einer Stunde schon mit allem durch sein will, der sagt entweder der Bedienung, dass man das Essen gern ein bisschen später hätte, oder man startet erstmal mit einem leckeren Cocktail, passend mit einem Mojito, einer Margarita oder einem Daiquiri, bei heißem Wetter auch gern frozen. Ich würde sagen, wir starten mit dem Getränken und schauen uns noch mal ein bisschen hier in der Gegend um. Wenn wir jetzt bei Cocktails oder Cervezas sitzen, lohnt noch mal ein Blick in die Umgebung, in die Geschichte, auch wenn wirklich nichts davon übrig geblieben ist. Hier rechts von uns, aber auf der anderen Straßenseite der Dominikanerstraße, da war im 19. Jahrhundert die Fruchthalle. Fruchthalle kommt nicht von Früchten, sondern von Feldfrucht, also Getreidebörse. Es war eine riesige Halle für damalige Verhältnis, die bis rüber zur Gymnasiumsstraße reichte. Und wenn ich Getreidebörse war, dann passte bei Veranstaltungen immerhin eine Zahl von 2500 Leuten hier rein. Es war damals der größte Mainzer Veranstaltungsort. Hier feierten die Mainzer Fasnacht, die 1817er turnten hier und es gab Sängerfeste und Blumenschauen. Und noch was Besonderes, der Mainzer Ingenieur und Erfinder Paul Hähnlein, der hat hier das von ihm erfundene und überhaupt erste gasbetriebene lenkbare Luftschiff fliegen lassen in der Halle. Leider hat er dafür keine Finanziers gefunden, weshalb das Ganze wieder eingeschlafen ist. Im August 1876 brannte die Halle dann ab und 8 Jahre später wurde dann die Stadthalle am Rhein gebaut. Das ist etwa dort, wo heute die Rheingoldhalle ist. Und wenn wir nach links schauen, dann war auf der anderen Straßenseite der heutigen Langgasse der Köterhof, hier allerdings nur die Rückseite. Das war ein riesiges Lokal mit Restaurants, Weinstube und Biergarten, Billardsälen und diversen Extraräumen für die Vereine und einem Paukboden für den Mainzer Fechtclub und später sogar einem Kino. Das Areal brannte wie die ganze Gegend am 27. Februar 1945 ab. Die riesigen Kastanien im Biergarten sollen einen ganzen Tag gebrannt haben. Nichts ist geblieben, auch nicht der Name der Insel, wie gesagt. Auch als er mit dem 100. Geburtstag der Fünfer wieder auftauchte und der Umbau der Parkfläche zu einem echten Platz anstand, nutzte man die Chance nicht, den Mainzern so ein Stück von ihrer Geschichte wiederzugeben. Stattdessen wurde der Platz nach der hochverdienten, wirklich tollen Mainzer Politikerin Gisela Tews benannt. Tolle Frau, aber für sie hätte sich auch ein anderer Ort gefunden. Aber wenigstens die Inselstraße hier links von uns, von der Langgasse zum Schillerplatz, die existiert noch und weist uns den Weg zur Insel. Nun zum Essen. Wir hatten einmal Fajita und einmal Los Tacos. Fajita, das sind gegrillte Paprika mit Zwiebeln in einer Pfanne. Und das ist das einzige Essen, das man schon hört, wenn es rangetragen wird, denn das brutzelt hörbar laut. Dazu gibt es wahlweise Streifen vom Chickenfilet, vom argentinischen Hüftstick oder auch wie der Planted Chicken. Dazu gibt es 4 warme Tacofladen, Gewürzreis, Bohnenmus, Salsa Roja, Käse und so weiter. Also sehr reichlich, sehr sättigend und vor allem sehr schmackhaft. Gute Zutaten kosten, je nachdem, welches Topping man hat, 20 bis 23 Euro. Los Tacos, das sind 4 Mais-Tortillas, gefüllt mit Pico de Gallo, Guacamole, Koriander, Limetten, Jalapenos. Dazu habe ich noch Barbacoa genommen. Das ist in Chili geschmortes Rindfleisch mit, wie es heißt, feurigem Aroma. Lecker ist es, reichlich frisch, nur feurig. Also feurig ist es nicht. So wenig allerdings wie das Fajita auch. Und wenn man wirklich Rauchwölkchen ausstoßen will beim Essen, dann muss man der Bedienung schon sagen, dass man es gerne scharf hätte. Man kann sich auch eine scharfe Soße dazu bestellen. Es ist halt alles dem hiesigen, dem deutschen eher einen etwas milderen Geschmack geschuldet. Alles in allem war der Besuch wirklich erfreulich. Allerdings sollte man die Fritz-Cola-Sitzgarnituren mögen. Das sind schmale Bänkchen, schmale Tischchen. Wenn vier Leute reichlich essen, wird's eng. Gut ist es trotzdem. Guten Appetit. Nach Eulchen Biergarten, Le Toche Café und Calmex bei El Burro war es das für heute. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass wir auch euren Geschmack getroffen haben, dass die Geschichten spannend waren und ihr nun satt seid. Bis bald, bis demnächst und tschüss, Theresa.
Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger. Produktion Theresa Eickhoff. Erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.